Ist jemand von euch schon mal in Lebensgefahr gewesen? Ich jedenfalls noch nicht. Darum kann ich eigentlich gar nicht mitreden, wie man sich in solchen Augenblicken fühlt. Ich weiß das auch nur, weil ich schon etliche Berichte von Leuten gelesen habe, die in solchen Situationen waren, etwa von Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg von feindlichen Truppen beschossen wurden, denen die Granaten um die Ohren sausten oder die feindlichen Panzer heranrollen sahen. Ich habe Katastrophenfilme vor Augen, wo Passagiere im Flugzeug saßen und dann stürzte dann aus irgendwelchen Gründen plötzlich das Flugzeug immer schneller in die Tiefe. Sowas mag ich mir gar nicht ausmalen. Das ist sehr, sehr schlimm. Ich bin wirklich dankbar, dass ich noch nie in einer solchen Situation gewesen bin. Einmal jedoch bin ich in einen tiefen Bunker gestürzt, obwohl draußen natürlich ausdrücklich ein Schild stand, betreten verboten. Aber Klein Rainer musste da ja unbedingt rein. Und bin dann irgendwie gestürzt. Und als ich wieder zur Besinnung kam, war es stockdunkel um mich herum. Ich blickte nach oben und sah zum Glück den blauen Himmel über mir. Gott sei Dank waren dann auch nur 1 Meter oder 1,5 Meter bis nach oben. Also ich konnte wieder gut da herausklettern. Ich bin froh, noch nie in Lebensgefahr gewesen zu sein. Das muss echt schlimm sein. Manchmal gibt es ganz außergewöhnliche Rettungen. Wir würden sie als Wunder bezeichnen. Ich erinnere mich an einen Urlaub in Tirol im Jahr 2010, 15 Jahre her. 8 Wochen vorher gab es ein Grubenunglück in einem Bergwerk im chilenischen San José. Dort wurden 33 Bergleute in einem Kupfer- und Goldbergwerk verschüttet. Sie waren 700 Meter unter Tage eingeschlossen. Erst nach 2 Wochen hat man dann von oben Bohrungen durchgeführt und festgestellt, dass sie noch lebten. Die Bergungsmannschaften haben dann fieberhaft nach Rettungsmöglichkeiten gesucht, bis man schließlich eine Rettungskapsel installierte. Und nach 69 Tagen wurden alle Bergleute einzeln mit dieser Kapsel nach oben herausgezogen und gefahren. Wir saßen damals in unserem Urlaubsort gebannt vor dem Fernseher, bis tatsächlich alle Männer heil und unversehrt wieder an der frischen Luft waren. Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Wie haben die Leute überlebt? Durch vorherige Bohrungen konnte man ihnen die notwendigsten Lebensmittel nach unten bringen. Aber sie hatten dort unten, ja, da war doch noch einer, der war so ein bisschen medizinisch versiert und er konnte erste Hilfe leisten und sie hatten täglich Gebetsversammlungen. Trotz einer großen körperlichen Herausforderung und psychischen Anspannung sind alle Bergleute gerettet worden. Das war ein Wunder. So gibt es immer wieder wundersame Rettungsgeschichten. Ein Fensterputzer in Manhattan überlebte im Dezember 2007 einen Sturz aus einer Höhe von 47 Stockwerken. In Schweden überlebte ein Mann fast 2 Monate ohne Nahrung in einem eingeschneiten Auto. 2 Monate. Und in Australien erwachte ein vermeintlich totgeborener Junge nach 2 Stunden wieder zum Leben, nachdem seine Mutter ihn gestreichelt und liebkost hatte. Das sind alles wundersame, merkwürdige, auch unerklärliche Geschichten, aber es sind auch Einzelfälle, das muss man ja auch sagen. Es sterben mittlerweile natürlich viel mehr Menschen in den größten Katastrophen. Sie werden trotz großer Bemühungen von Hilfskräften und vieler Gebete ihrer Angehörigen und Freunde nicht gerettet. Und davon sind Nichtchristen wie auch Christen betroffen. Christen dürfen nicht automatisch an Rettungswunder glauben und hoffen. In Ausnahmefällen schenkt Gott ein Wunder, wenn wir darum beten, aber nicht immer. Wunder sind immer nur Zeichen, passieren selten, wenn Gott es will und den Menschen etwas Außergewöhnliches von sich zeigen will. So wie bei Jona. Der wird wirklich in der Geschichte gerettet. Zunächst wird er von einem großen Fisch verschluckt und aus dem Meer gerettet. Wir haben das letzte Mal gehört, dass sowas durchaus auch mal möglich sein kann. Aber nun wollen wir schauen, was im Bauch des Wals weiter passiert. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Bauch des Fisches. Er hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, ne? Er kann ja nichts mehr tun. Er kann sich nicht selbst helfen und wie Baron Münchhausen selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Er kann keine Rettungskräfte mit seinem Handy herbeirufen. Da gibt es ja unten dann auch gar keinen Empfang. Normalerweise bleibt ihm nur auf den Tod zu warten, bis ihn die Magensäfte des Wals zersetzt haben und er vor Schwäche jämmerlich eingeht. Jona kann eigentlich nur beten, dass Gott es gnädig mit ihm macht, dass er ihm große Leiden und Qualen erspart. Viele Sterbende benutzen diese letzten Stunden vor ihrem Ableben dazu, nochmal ihr Leben zu bilanzieren, nochmal zurückzugucken, wie war denn das Leben? Bei vielen läuft ihr Leben wie ein Film noch einmal vor ihren Augen ab. Viele holen sich dann nochmal den Pfarrer oder Priester, wenn sie spüren, dass zu Ende geht. Sie legen noch einmal eine Lebensbeichte ab und bekennen einzelne Sünden, die ihnen in den Sinn kommen, damit sie dann versöhnt mit Gott und auch mit Menschen friedlich sterben können. Aber Jona hat keinen Pastor, auch keine Angehörigen bei sich, da in dem dunklen Bauch des Fisches. Er ist ganz alleine mit seinem Gott. Gut, dass Gott nicht an irgendwelche Orte gebunden ist, dass wir überall mit ihm reden können, selbst in einem Wal oder in einer dunklen Zelle. Was wird Jona wohl in dieser intimen Stunde mit Gott besprochen haben? Es ist interessant, dass er mit Versen aus den Psalmen betet, aus dem Gebetbuch des Alten Testaments. Es sind nicht seine eigenen Worte, sondern Bibelworte, die er auswendig dahersagt. Jona, fallen sie ein, ihm kommen sie von früher in den Sinn. Er betet sie zu Gott als seine eigenen Worte. Er hat ja im Wahl keine Schriftrolle, auch keine Bibel zur Hand, die er aufschlagen könnte. Er hat da kein kleines Taschentestament in seiner Hosentasche, das er herausziehen könnte und darin blättern könnte, um irgendwelche Schriftworte zu finden. Jona muss die Psalmen aus seiner frühen Kindheit oder als aus den frühen Tagen als Prophet kennen. Und nun holt er sie aus seinem Herzen, aus seinem Kopf hervor. Das heißt, der Heilige Geist Gottes, der bringt ihm das in Erinnerung. Nach 2. König 14, Vers 25 lebte Jona damals zur Zeit König Jerobeams II. Der regierte von 789 bis 748 vor Christus. Es war eine gute Zeit für das Volk Israel, aber auch eine Zeit des Abfalls von Gott. Rund 200 Jahre nach dem berühmten König David, dem größten König Israels, der hat ja die meisten Psalmen geschrieben. Ich vermute, zur Zeit Jonas gab es da schon Sammlungen von diesen Gebeten und Liedern und von anderen Komponisten aus früherer Zeit. Die kannte Jona. Jona war der Sohn von Amittai, einem aufrechten und treuen Israeliten. Ich denke, Jona hat schon von seinen frommen Eltern Geschichten und Lieder von früher erzählt oder vorgesungen bekommen. Der hat sie mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist gut, wenn wir schon von klein auf auch immer wieder Bibelverse auswendig lernen. Dann können wir sie, wenn es mal Not am Mann ist und an der Frau ist, auch auswendig benutzen als Gebete, wenn wir keine Bibel zur Hand haben oder kein Handy. Viele Lieder sind gut dafür. Wir können sie zu Hause lernen, singen, wenn wir im Auto oder unterwegs sind oder wo auch immer. Sie sind wie ein Schatz in Notzeiten, wenn uns keine schriftlichen Aufzeichnungen zur Verfügung stehen und auch wenn uns eigene Worte fehlen, um das auszudrücken, was wir eigentlich sagen wollen. Wenn wir zwar ein Gebet sprechen wollen, aber kein Wort herauskriegen, können vielleicht nur noch so einen Stoßseufzer zu Gott richten, aber nicht mehr. Wenn wir aber einen Schatz von guten Gebeten im Herzen tragen, können wir laut einen Vers ausrufen oder eine Liedzeile singen. Und ich sage euch, das hilft sehr. Was betet nun Jona im Bauch des Fisches? Was kommt ihm in den Sinn? Was ruft er denn da zu Gott? Wir wollen uns dieses Gebet ein bisschen genauer anschauen. Zunächst blickt Jona zurück auf die Momente, als er über Bord ins Wasser gestoßen wurde und immer tiefer im Meer versank. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Jona war in großer Todesangst, wie in der Hölle, so übersetzt Martin Luther hier. Sicher konnte er im Meer nicht laut schreien, höchstens blubbern. Eher innerlich beten, in der Tiefe voller Angst seufzen, oh Gott, hilf mir. Und dann hat er erlebt, dass Gott ihn erhört. Gott ist nur eine winzige Strecke von uns entfernt, ganz nah. Auch wenn wir vielleicht nur ein Krächzen, ein Zischen, ein Blubbern rausbringen oder kein einziges Wort. Gott weiß, was wir im Herzen fühlen und wann und wo wir ihn brauchen. War die Erhörung Jonas vielleicht der heranbrausende Fisch, der ihn dann verschluckt hat? Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen, deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Jona erinnert sich nochmal, dass ihn die Seeleute ins Wasser geworfen haben. Er zitiert hier einen Vers aus dem bekannten Psalm 42. Deine Fluten rauschen daher, dass hier eine Tiefe und da eine Tiefe brausen. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Wart ihr schon mal im Meer, wo viele Wellen waren, vielleicht hohe Wellen, und dann seid ihr da reingestürzt und die Wellen sind über euch zusammengeschlagen? Als das passierte, hat Jona seine Rettung schon aufgegeben. Er glaubte nicht mehr daran, dass er jemals wieder in den Tempel Gottes, in das Haus Gottes gehen könnte, wo Gott verehrt wurde. Wenn es im Leben so turbulent zugeht, wenn alles über uns zusammenstürzt, wenn wir erleben eine Schwierigkeit nach der anderen, dann mögen wir uns schon mal so fühlen, dass Gott uns verlassen hat. Oder vielleicht sogar, er hat uns verstoßen. Vielleicht, weil wir was Schweres verbrochen haben, weil eine große Schuld oder ein Fluch auf uns lastet. Und wir fragen dann, wo ist denn Gott? Warum musste mir das alles passieren? Was habe ich bloß gemacht, dass er so zornig auf mich ist? Wir haben überhaupt kein Gefühl mehr, dass Gott da ist. Wir denken, er hat sich abgewendet von uns. Alle geistlichen Erfahrungen sind dahin. Es bleibt nur die Sehnsucht von früher, dass es damals anders war. Momente, wo wir uns Gott so nah fühlten. Da ging das Wasser mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer, Schlingpflanzen wanden sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Noch einmal beschreibt Jona sein Versinken im Meer. Dieses Erlebnis muss ungeheuren Eindruck auf ihn gemacht haben. Heute würden wir sagen, das war ein traumatisches Erlebnis. Jona fühlt das alles nochmal nach, wie er sich in den Algen verfangen hat, immer tiefer und tiefer sank, mit den Füßen an irgendwelchen Felsen stieß, bis er fast den Meeresboden erreichte. Manchmal kennen auch wir solche Traumata, schlimme Ereignisse aus unserem Leben, aus der Kindheit, wo wir geschlagen wurden, aus dem Krieg, wo wir über uns Flugzeuge, Brandbomben abgeworfen haben. Oder wir haben besonders drastische Unfälle erlebt oder mit ansehen müssen. Diese Erlebnisse haben sich ganz tief in uns eingepflanzt. Wir haben vielleicht heute, Jahrzehnte danach, noch Albträume und wachen nachts schweißgebadet auf. Mir scheint, Jona ist auch von diesem Meeresabenteuer tief beeindruckt. Immerhin erzählt er davon 5 Sätze lang. Immer das Gleiche. Immer wieder tauchen die Bilder vor seinem geistigen Auge auf. Sowas kann man nicht vergessen. Da wird die Seele verwundet und kriegt einen tiefen Riss. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Dann hat Gott ihn herausgeholt. Er sandte den Riesenfisch, Jona durfte weiterleben. Für ihn war das keine neue Katastrophe, sondern eine Rettung. Merkwürdig. Wir hätten vielleicht gesagt, na ja, er ist von einer Katastrophe in die nächste gerutscht. Ja? Und man kann gar nicht genau sagen, welche Katastrophe schlimmer ist. Ersaufen oder gefressen werden. Jona fühlt aber wohl so einen winzigen Strohhalm, an den er sich klammert. Wächst vielleicht so ein bisschen neues Vertrauen zu Gott, dass Gott ihn nicht fallen lässt? Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ein interessanter Satz. Jona hat wohl begriffen, dass ihm Menschen und Götzen nicht helfen können, wenn es hart auf hart kommt. Es ist sicher gut, in schwierigen Situationen Angehörige und Freunde zu haben, die uns unterstützen, die uns trösten und ermutigen können. Leute, die auch fachlich kompetent sind, dass sie einen klugen Rat für uns wissen, wie Anwälte, Finanzberater, Psychologen oder Seelsorger. Aber Menschen können auch nur begrenzt helfen. Zu Jonas Zeiten waren ja auch andere Götter und Götzenbilder weit verbreitet, aber selbst die konnten nicht helfen. Hat Jona sich vielleicht an solche anderen Dinge geklammert und von solchen Sachen Hilfe erwartet? Vielleicht vorher schon, als er vor Gott geflüchtet war? Wollte er vielleicht auch mit seinem Glauben Kompromisse schließen? Beides haben die Hilfe und Zuneigung Gottes, wie auch die anderer Götter? Das wissen wir nicht. Jedenfalls erkennt er, dass er auch Jahwe, dem Gott Israels, die Treue gebrochen hat. Er ist vor Gott weggelaufen, hat ihn verlassen. Und darum muss er das nun alles erleiden. Hier an dieser Stelle ist der Wendepunkt der Geschichte. In dem Moment, wo Jona zur Einsicht kommt, wo er seine Schuld erkennt, wo er merkt, weshalb er dieses Unglück erfährt. Ich aber will dir danken und dir die Gelübde darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Noch bevor der Wal den Propheten an Land ausspuckt, dankt Jona für seine Rettung, sozusagen im Voraus. Er ist sich innerlich gewiss, dass Gott ihn nicht umkommen lässt. Woher nimmt er diese Gewissheit? Hat der Heilige Geist sie ihm eingegeben? Hat er wieder so einen mutigen, vertrauensvollen Glauben an Gott und rechnet felsenfest damit, dass Gott sein Wort erfüllt? Wir kennen ja auch im Neuen Testament Worte von Jesus, die uns die Erhörung unserer Gebete versprechen, etwa Matthäus 21, 22. Und alles, was ihr im Gebet bittet, wenn ihr es glaubt, dann werdet ihr es empfangen. Dann gibt es auch hier ein Gelübde, ein Versprechen von Seiten des Jona. Der verspricht Gott etwas. Er zitiert unter anderem aus Psalm 116. Dir will ich Dank opfern und den Namen des Herrn verkündigen. Ich will mein Gelübde dem Herrn bezahlen vor all seinem Volk. Wenn er dann doch noch gerettet werden würde, dann ist Jona bereit, nach Ninive loszuziehen und den Leuten dort die Botschaft Gottes zu überbringen. Wie können wir nun dieses Gebet Jonas zusammenfassen? Was können wir für unser Gebetsleben daraus lernen? Ich sehe folgende Prinzipien. Erstens, rufe Gott an, wenn du in großer Not bist. Wenn du es ernst meinst, wird Gott dich hören. Wenn dir eigene Worte beim Beten fehlen, verwende Psalmen, Lieder oder andere Bibelworte, die du laut zu Gott sagst. Sprich deinen Kummer oder deine Not immer wieder vor Gott aus, bis dich das nicht mehr quält. Erkenne deine eigene Schuld und benenne vor Gott, wo du ihm nicht treu gewesen bist. Vertraue auf Gott, dass er dich retten, durchtragen und dir helfen kann. Und fange neu an und ernsthaft mit Gott und entschließe dich, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Ich werde diese Sätze dann ab morgen ins Internet stellen. Worte der Woche zu dieser Predigt heute, dann könnt ihr sie dort nachlesen. Nachdem Jona nun so im Bauch des Fisches gebetet hat, kommt nun auch sofort die Rettung. Nun wird dieser Prozess der Neuausrichtung vielleicht ja doch nicht so ganz schwuppdiwupp passiert sein. Ne? Vielleicht hat Jona schon einige Stunden dazu gebraucht, um sich zu besinnen, seine Schuld zu bekennen, Gott um Vergebung zu bitten. Und trotz seines Glaubensmutes muss er ja damit rechnen, dass er da unten im Meer sterben wird. Aber dann hat er sich wenigstens mit Gott versöhnt und hat Frieden im Herzen. Jesus greift im Neuen Testament diese Geschichte von Jona auf. Er spricht von einem Zeitraum von 3 Tagen und versteht diese Geschichte von Jona als Zeichen für sein eigenes Sterben und Auferstehen. Jesus ist ja tatsächlich gestorben, begraben und dann nach 3 Tagen wieder auferstanden. Auch Paulus war nach seiner Bekehrung durch die Vision vor Damaskus 3 Tage lang blind. Er brauchte diese Zeit, um sich zu bekehren. Und erst nach 3 Tagen kam Ananias zu ihm, sprach und betete mit ihm. Dann wurde Paulus durch Gottes Wirken geheilt und ließ sich taufen. Eine Bekehrung zu Gott ist immer ein längerer Prozess. Nicht immer, oft. Manche Leute brauchen länger, um Gott kennenzulernen. Sie werden sich sorgfältig überlegen, wie sie in Zukunft und ob sie in Zukunft mit Gott leben wollen. Da muss eine Einsicht gewachsen sein über Schuld, über das, was Gott ihnen schenken will. Sie müssen den Plan Gottes in ihrem Leben verstehen und lernen, mit Gott im Gebet zu reden. So wie Jona, dem im Bauch des Fisches immer wieder neue Gedanken von Gott und Bibelworte von früher einfielen, je länger er darüber nachdachte, desto mehr reifte in ihm der Entschluss, Gott sein Leben wieder neu zur Verfügung zu stellen. Aber wenn das dann sonnenklar ist und du weißt, dass du jetzt Gott folgen solltest, dann darfst du nicht zögern. Du solltest sofort handeln und Gott dein Leben anvertrauen. So ist diese Geschichte von Jona eine typische Rettungsgeschichte eines Menschen durch Gott. Da, wo wir ihn ehrlich anrufen, lässt er sich hören. Da hört er unser Gebet. Nicht immer erhört er uns so wie den Propheten Jona, also dass alle unsere Probleme sofort verschwinden. Aber wir werden trotzdem gerettet, nämlich für die Ewigkeit, für das Leben mit ihm im Himmel. Und dieses Gebet erhört Gott immer und auf jeden Fall, wenn wir es ernsthaft sprechen. Er holt uns aus der Verlorenheit heraus und auch oft aus der Tiefe, aus welcher Tiefe auch immer. Und wenn er da so gnädig ist und uns aus dunklen Orten und Situationen rettet, dann dürfen wir neu mit ihm beginnen. Da regeln sich dann auch vielfach die Umstände, die vorher noch schwierig und unüberwindbar schienen. Wir sehen dann wieder Licht am Ende des Tunnels und kriegen wieder neue Kraft und wieder neuen Mut zu leben. Amen.